Welcome to Marathon. May I help you?
You can start by wiping that fucking dumbass smile off your rosy fucking cheeks. Then you can give me a fucking automobile. A fucking Datsun, a fucking Toyota, a fucking Mustang, a fucking Buick. 4 fucking wheels and a seat.
I really don't care for the way you're speaking to me.
Ja, liebe Filmsündis, nachdem wir uns das letzte Mal auf eine Liebesreise durch den Magen begeben haben und uns die Grenzen haben vollgeschlagen, machen wir uns heute auf eine Reise im Flugzeug, im Zug und im Auto. Und für das haben wir ein Ticket gelöst für 2. Und ja, ihr gehört richtig, für das Ticket einzulösen, braucht es natürlich auch 2 Leute. Und darum herzlich willkommen wieder einmal hier im Filmsünder-Universum. Lieber Marc Bachmann!
Woohoo! Hey, hallo Bodo! Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, egal. Wenn das gerade gelost wird, hallo!
Ja, man kann den Podcast zu jeder Uhrzeit hören.
Ja,
und toll. Das macht ihr hoffentlich auch. Und ich habe es vorhin gemerkt, ich glaube, ich begrüße dich jedes Mal genau gleich.
Aha, und ich sage wahrscheinlich jetzt mal das Gleiche wahrscheinlich.
Nein, ich glaube, du bist ein bisschen kreativer als ich.
Ah, okay, dann bin ich froh.
Aber schön, bist du wieder dabei. Das Mal sind wir leider auch nicht im gleichen Raum. Das hat gewisse körperliche Einschränkungen sind da der Grund, vor allem von meiner Seite her, weil ich es ja tatsächlich geschafft habe. Jetzt mir in meinem höheren Alter, 36 Jahre, jetzt braucht, bis ich mir jetzt doch mal noch etwas gebrochen habe. Und zwar die rechte Hand, dümmer kann es fast nicht gehen. Und darum ist es ein bisschen schwierig, mein ganzes Podcast-Equipment zusammenzupacken und zu dir zu schleppen. Und darum haben wir uns dafür entschieden, dass wir nicht verzichten auf einen Podcast, sondern jetzt halt wieder einmal remote, also über ein Aufnahmetool über Internet aufnehmen, obwohl wir auch luftlinienmässig vielleicht nur 1,5 bis 2 Kilometer entfernt sind.
Ja, und trotzdem haben wir doch die ein oder andere technische Hürde gehabt, obwohl wir so noch beieinander sind. Das ist auch noch interessant, oder?
Ja, eigentlich haben wir die Aufnahme schon früher gestartet gehabt, und dann ist sie abverreckt, wenn man das so darf sagen. Ja. Jetzt hoffen wir einfach, dass sie durchzieht, weil wir ein Wichtiges zu bereden.
Genau, genau.
Zuerst mal aber allgemein, lieber Marc, wie geht es dir eigentlich so? Das letzte Mal, wo wir uns haben gehört, ist jetzt gleich doch auch schon wieder ein Weile her. Also, wo wir unseren Podcast haben gehört.
Ja, wir sind zwischendrin, sie haben wir sonst einmal noch miteinander unterwegs gesehen. Da ist die Arm noch ganz gewesen, oder deine Hand, gell? Doch, ja, man lebt und hat ganz fleissig ganz einen Haufen Sachen geschaut. Natürlich nicht nur den Film, den wir jetzt heute miteinander besprechen, den kenne ich schon lange. Ich habe jetzt einfach mal rasch gestern noch mal geschaut, so als Refresh, dass ich ja wirklich noch alle lustige Szenen wieder in gut und frisch in Erinnerung haben.
Was bist du sonst noch so dran am Schauen? Weißt du, wenn wir schon Zeit haben, heute besprechen wir ja ausnahmsweise noch einen Film. Das ist, glaube ich, auch Premiere, sonst war es bei uns ja immer ein Schwettia-Film.
Ganzes Filmgenre, nein, Genre nicht, aber eine ganze Filmreihe ist das amigs.
Ja.
Was ich sehr empfehlen kann, aber wahrscheinlich alter Hut, aber ich habe es jetzt anfangen gesehen, ist natürlich The Boys. Das ist gerade das, was ich aktuell fertig geschaut habe. Und ja, bin fasziniert, bin sonst nicht so der Superhelden-Film-Fan oder Superhelden-Serien-Fan, aber weil das quasi ein bisschen so die Umkehrung ist von einem normalen Superhelden-Thema, ist das für mich sehr reizvoll gewesen und weil es auch einen sehr, sehr schwarzen Humor hat und sehr deutliche Sprache und ich bin sonst nicht so der Horrorfilm-Fan, aber da stört mich jetzt die grafische Darstellung von zerstörten Körper stört mich jetzt auch nicht so fest. Das ist so überzeichnet und ist eben so karikaturesk, heisst das Wort,
oh,
glaube
ich. Oh, ja, jetzt fahrst du aber das schwere Geschütz auf, mein Freund. Karikaturesk, ein schönes Wort.
Also wer nicht gerade ein schwaches Seelenkostüm hat, dem oder der kann ich The Boys natürlich empfehlen. Sehr lustig, sehr unterhaltsam und eben, es ist einfach mal eine völlig andere Art, das Superhelden-Thema anzugehen.
Das ist ja, glaube ich, mittlerweile die 4. Staffel ist rausgekommen, glaube ich, auch die letzte. Gell? Da ist ja jetzt, glaube ich, alles fertig. Also kann man von A bis Z alles durchbingen, wenn man das will.
Ich glaube, es ist die letzte, aber jetzt muss ich überlegen, ich bin nicht ganz sicher, ob es noch eine abschließende 5. wird geben, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, das ist immer eine Erfolgsfrage, oder? Dann heißt es dann auch gleich plötzlich, ja, ich kann immer aufhören, aber jetzt machen wir gleich noch eine, weil das Geld natürlich dann gleich reizt.
Und es gibt noch so eine Ablegerserie, aber das ist ein bisschen so Teenie-Variante von den Boys, wo sie irgendwie so, wie bei den X-Men, geht es um eine Superhelden-Schule. Mhm. Aber die haben jetzt noch nicht geschaut. Weiss nicht, was, ob das etwas ist. Aber eben, The Boys habe ich jetzt gerade aktuell gesehen und jetzt fragen der Dörf bei mir hinterdurch.
Das macht nichts, dass man noch etwas vom Stadtleben auch noch ein bisschen auf die Ohren. Es ist ja schön für unsere Hörenden, die auf dem Land leben und sonst nur Kuhgemuhe und Kuhglocken hören, die haben auch noch etwas Urbanes jetzt im Ort. Das ist doch wunderbar.
Das ist wunderbar.
Und es ist ja auch schön, kann man jetzt das Fenster wieder ein bisschen auftun, oder? In der letzten Woche, als es so heiß war, da hat man am besten einfach alles zugeladen, den ganzen Tag. Die Fellläden dunger, oder? Wie der Berner sagt. Ich glaube, das Wort haben wir schon letztes Mal diskutiert, gell?
Kannst wie heisst das?
Fellläden.
Fellläden?
Ja. Mir kommt es irgendwie.
Sind die so aus Fell bei euch, oder
wie? Ja, genau, ja. Das isoliert näher schön, weißt du? Da bleibt die Wärme schön im Fähli hängen und der Rest bleibt aus. Nein, aber jetzt kann man ja das Fenster wieder ein bisschen offen lassen, weil es ja nicht im Ganzen so heiß ist.
Genau. Die Temperatur wieder auf einigermaßen angenehmen Grad. Mhm. Im Moment zumindest. Vielleicht kommt ja nochmal so eine. Ein zünftiger Sportsummer den Office zu, das werden wir dann sehen.
Also ich hoffe es natürlich auch ein bisschen, weil meine Sommerserie Summer of Love hat ja erst relativ spät anfangen, weil wir ja so lange keinen Sommer hatten. Und ich habe noch ein paar Folgen geplant und darum bin ich natürlich schon froh, wenn der Sommer bis mindestens Anfang Oktober dauert. Und jetzt durch meine Verletzung natürlich auch ein bisschen eingeschränkt bin beim Schneiden und so. Von dem her könnte es von mir aus gern bis Mitte Oktober gehen, dann bringe ich nämlich noch alle Folgen durch. Also es ist recht eigennützig, was ich jetzt da verlange, lieber Sommer. Kannst du von mir aus noch ein bisschen länger bleiben. Wenn es nicht so heiß ist, vielleicht wie in der letzten Woche, wird es dann nämlich zum Teil schon ein bisschen unangenehm für gewisse Leute.
Was ich wollte sagen, du kannst ja nicht den ganzen Sommer und das Wohlergehen von einer ganzen Nation einfach deinem eigenen Interesse unterstellen, weil jetzt du gerade eine Podcast-Serie am Laufen hast, wo das gut wird passen. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen...
Okay, so. Gerne einen Kompromiss sein. Ich sage, man kann den Sommer einfach auf die paar Quadratmeter, wo ich lebe, einfach dort kanalisieren und rundherum darf es von mir aus abkühlen.
Dann hockst du auf der Wärmeinsel oder auf der Hitzeinsel. Ja, genau, ja. Ja, genau, ja, das ist doch gut. Dann können alle zu dir kommen, noch in Wärme wollen.
Lustigerweise, wir reden jetzt hier über Hitze und warme Temperaturen im Sommer. Im Film, wo wir darüber reden, ist ja alles andere als Sommer. Da haben wir ja Thanksgiving, wo ja, glaubst du, das ist im November, glaubst du, Amerika, 4 Tage. Und es war noch zu einer Zeit gewesen, also wir reden hier über einen Film aus Ende 80er oder aus der zweiten Hälfte der 80er Jahre, wo es tatsächlich im November schon Schnee gehabt hat, was wir ja uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können.
Ja, stimmt. Jetzt, was sagst du? Ja, ja. Ich habe den Film komisch, wie es am Anfang immer, ich habe den immer mit Weihnachten in Verbindung gebracht. Ich habe das Thanksgiving-Thema habe ich da ein bisschen wie übersehen. Vielleicht auch wegen der deutschen Übersetzung. Ich kenne den Film eigentlich nur auf Deutsch, weil ich den schon relativ früh gesehen habe. Und früher hat man halt alles synchronisiert geschaut. Man hat ja fast keine andere Möglichkeit gehabt. Und dort wird das eigentlich so betont, dass es Thanksgiving ist. Weil ich glaube, in den 80er Jahren haben die Leute auch noch nicht so wirklich gecheckt, so im deutschsprachigen Raum, was das eben, ich glaube, einmal ist übersetzt worden mit Erntedank.
Eben genau, das ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung von Thanksgiving wird bei uns als Erntedankfest ja bezeichnet. Aber das stimmt, das kann natürlich schon gut sein. Es hat schon mal abgesehen davon, dass es halt noch nicht so Weihnachtsdeko hat, sonst so von Stimmung her schon so ein bisschen etwas Weihnachtliches auch.
Ja, ja. Doch, doch. Also der eine Taxi, der, wo sie mit dem fahren, das ist auch ein sehr weihnachtlich dekoriertes Taxi. Also außer innen, dann hat es mehr so... wir sind genau, politisch ja. Nicht korrekte Zeiten gesehen. Es hat überall noch blutige Frauen an der Wand gehabt, also Fotos von Nacktmodels.
Ja, stimmt. Und alles blinkt und leuchtet und so. Also genau. Wirklich ein Weihnachtsbaum in Taxiform. Aber eben, über welchen Film reden wir überhaupt? Also du hast ihn ja auf Deutsch gesehen, hast jetzt gerade erklärt, ich habe mir das noch gedacht, weil ja das wieder ein Film war, den du vorgeschlagen hast, weil du eine sehr enge Bindung zu diesem Film hast. Auf Deutsch ein Ticket für zwei, auf Englisch Planes, Trains and Automobiles, Flugzeug, Züge und Autos. Echt noch witzig, also es erzählt dich im Titel schon jedes Fortbewegungsmittel, das in diesem Film vorkommt, weil es geht eigentlich um, es ist echt ein Roadmovie. Mhm. Aus dem Jahr 1987 haben wir schon gesagt, Regie wieder einmal, einen altbekannten, wo wir schon ein paar Mal darüber geredet haben, besonders in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, mit den Coming-of-Age-Filmen, John Hughes, wo wir eben Breakfast Club und Ferris macht Blau schon besprochen haben, hat hier auch Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Irgendwie dreht er auch den Film so die Handschrift John Hughes, so hat es mir gedacht. Das ist so, wirklich so einer von diesen Filmen, wo man glaube ich auch ziemlich schnell merkt, auch wenn man es nicht weiss und so ein bisschen John Hughes Filme kennt. Das ist definitiv ein John Hughes Film. Ist es dir da so gegangen?
Absolut. Das, was mir sehr stark ins Auge gefallen ist, vor allem jetzt beim Rewatch und weil wir auch vor langer Zeit, wie du gesagt hast, richtig den Coming-of-Age-Film gesehen haben und da ist auch noch Ferris macht Blau noch stark in Erinnerung gewesen. Darum ist mir aufgefallen, dass viele Charaktere, nein, nicht Charaktere, das wahrscheinlich sind es andere Charaktere, aber viele Schauspieler so wiederkehrend sind mir gerade mehrere aufgefallen, die Dame, die man am Anfang gehört hat von deinem Podcast, was ich dann der Neil Page, der Heinti Hauptdarsteller, was sich da beschwert bei der Autovermietfirma, die Frau, das ist die bei Ferris macht Blau Sekretärin ist vom Schulrektor, wo dann, ich Zitat, der legendäre Satz sagt, was für ein kleines Arschloch. Die taucht wieder auf. Dann der Lehrer aus Ferris macht Blau, wo das ganz monoton vor sich einschwätzen tut. Und Bueller, Bueller, Bueller. Auch der taucht auf. Der ist, ich glaube, im Flughafen ist er da, wo Durchsage macht, dass
genau, das Flugzeug fliegen. Nicht mehr fliegt. Und genau in der gleichen monotonen Stimmlage wie schon bei Ferris macht Blau. Ich habe mich einfach noch gefragt, jetzt habe ich eine Lücke. Wann ist Ferris macht Blau schon wieder rausgekommen? Der war früher, glaube ich, gell?
Ich glaube, der ist, ich würde schätzen, 85, 86.
Könnte also gut sein, dass sich der Lehrer irgendwann noch hat umschulen und er an einem Flugplatz, Flughafen geschafft hat. Oder es ist vielleicht sein Zwillingsbruder.
Oder, ja, und sie ist ja wirklich, sie hat ja einen ähnlichen Job, sie hat sich einfach vielleicht weiterentwickelt beruflich. Ah, schau jetzt hier, Erscheinungsdatum 11. Juni 86, jetzt Ferris macht Blau. Ja,
genau. Gut, also, ja, die haben relativ schnell einen neuen Job gefunden, die zwei.
Einfach ein bisschen im Kaffee, weil also, die stranden, irgendwie so im Nirgendwo in Amerika. Wo es irgendwie ein Motel gibt, wo ausgebucht ist. bis auf ein Zimmer. Aber ich greife vor.
Du kannst gerne vorgreifen, weil das wäre vielleicht der Moment, wo man schnell in die Handlung kann. Umreißen ist ja relativ schnell erklärt. Also im Gegensatz zu den Schülerfilmen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die wir besprochen bis jetzt, geht es ja hier um zwei eher mittelalterliche Herren. Also würde ich jetzt mal so sagen, plus minus um die 40 herum. Steve Martin und John Candy, die aufeinander treffen, weil Steve Martin, der arbeitet in New York und will zu seiner Familie haben, weil es Thanksgiving ist, auf Chicago fliegen. Und unterwegs wird der Flug, muss neu im anderes Land, also zu Wichita, weil das Chicago Schneesturm wütet, dass man dort nicht landen kann. Habe ich mir übrigens sagen, dass das auch ziemlich doof ist, das Gefühl, zusammen zu dieser Jahreszeit auf Chicago fliegen, weil dort praktisch immer ein Schneesturm wütet. Aber das mal so als Randnotiz. Und schon vorher trifft er auf John Candy seine Figur, die Duschvorhangringe verkauft.
Jawohl.
Und aus irgendeinem Grund treffen die beiden immer wieder aufeinander. Es trifft sich dann so, dass die beiden eben mehr unfreiwillig als freiwillig miteinander die Reise antreten und eine rechte Odyssee erleben, bis sie dann am Schluss, das ist glaube ich kein Spoiler, aber man kann sich so etwa denken, die irgendwann in Chicago ankommen, etwa anderthalb Stunden, nachdem es der Film hat angefangen. Steve Martin und John Candy sind natürlich das grosse Duo, das hier steht und eigentlich auch der Grund, warum wir den Film besprechen. Die bauen ja während dem Film so eine Bromance auf und darum passt ja der Film auch bei Summer of Love und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du den Film ausgewählt hast.
Absolut, das ist sowieso einer von meinen, wie soll ich sagen, von meinen Favoriten, so von den 80er Jahren Comedies und sowieso, ich bin ein riesen Fan von Road Movies, vor allem im komödiantischen Zusammenhang, da ist es praktisch kein grosser nennenswerter Road-Movie in Sachen Komödie, wo ich mindestens schon einmal gesehen habe. Bin ein mega Fan von diesem Genre und das ist für mich, der Film ist für mich der Goldstandard, weil er einfach alles drin hat, oder? Er hat Humor drin, er hat Herz drin, Verzweiflung, Ärger, alles. Und vor allem die Figur, vom Steve Martin, genau, macht ja eine rechte Wandlung durch. Der John Candy bleibt eigentlich so ein bisschen bei sich. Oder? Der tut sich als Charakter jetzt nicht gross verändern. Und Steve Martin wird so ein bisschen vom gleichgültigen kalten Zyniker, wenn man so will.
Ja, und auch ein bisschen Snob ist er ja auch, oder? Ich meine, dort im einen Ort schießt er ja das Flugpersonal zusammen, weil er nicht Erstklasse fliegen kann und so. Und ich dachte, hey, Alter, weißt du, jetzt bist du doch froh, dass du den Flug überhaupt noch verwünscht hast. Und jetzt schießt doch die arme Dame dort nicht zusammen und bist doch echt zufrieden, dass du überhaupt in diesem Flieger kannst hocken, oder? Also einfach so ein kleiner Schnösel halt.
Ja, und unzufrieden mit sich, seiner Situation, obwohl er eigentlich ein sehr privilegiertes Leben führt. Ich meine, wenn man dem seine Hütte sieht, oder, wo der wohnt, mit seiner Familie. Übrigens, die Kinder in diesem Film, die du am Schluss siehst, hast du das Gefühl, die haben ein bisschen, also arme Kinder, die haben alle ein bisschen Scheissfrisuren gehabt.
Ja gut, wir sind alle in den 80ern, gell?
Es tut mir leid, dass ich das sagen muss.
Das ist schon gut. Die 80er waren jetzt nicht bekannt für einen guten Frisurengeschmack.
Das ist ja so.
Ich denke da nur an Lost Boys oder Pretty in Pink oder so. Ganz viele gute 80er-Filme, wo man sich auch herrlich über die Frisuren lustig machen kann. Aber du hast recht, das hat die Kinder leider auch ein bisschen getroffen, ja.
Das ist das ein bisschen. Die Frauen, das sind ja vorteilhafteste Frisur. Aber lassen wir jetzt das. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, ist, hey, leck Bobby, der Steve Martin, der sieht seit etwa 50 Jahren genau gleich aus.
Das ist im Fall lustig, sagst du das? Weil ich nämlich, wo ich den Film auch gestern übrigens geschaut habe, Steve Martin natürlich, so wie man ihn kennt, in seiner grauen Haarpracht, wo ich mich dann gefragt habe, hey, wie alt ist der Steve Martin in diesem Film gewesen? Dann bin ich nachgeschaut, er war dann 42 gewesen, glaube ich. Hat schon graue Haare gehabt, also, aber das Gesicht ist ja noch einigermaßen jung, in Anführungszeichen. Und dann bin ich mal nachgeschaut, wenn Steve Martin echt genau graue Haare bekommen hat. Du hast gesagt, irgendwann mal im Interview, er hat, glaube ich, schon mit 12 das erste graue Haar entdeckt gehabt. Oder er muss zumindest in seinen Teenager-Haaren, 12 oder 15 ist es gewesen. Und wirklich grau ist er schon nach 30 gewesen. Also so, wie man ihn kennt und liebt natürlich. Und er selber sagt, das ist echt das Beste, was immer passieren konnte, weil das ja dann so ein bisschen zu seinem Markenzeichen geworden ist, oder? Wenn man vielleicht noch das Äquivalent möchte suchen, wäre vielleicht der Leslie Nielsen noch einer, den man nennen kann. Aber er tatsächlich wirklich einfach schon seit Mitte 30, also jünger als wir beide, schon einfach grau gesehen und ausgesehen wie ein alter Mann. Aber er hat sich seither einfach quasi auf diesem Level gehalten, hat vielleicht ein paar Fältchen mehr bekommen. Aber sonst sieht er immer noch tipptopp aus, für das er ja nächstes Jahr 80 wird.
Das stimmt so. Das ist ein grosser Vorteil. Er sieht eben seit 40, 50 Jahren genau gleich aus, weil er eben schon sehr früh graue Haare gehabt hat. Und dort hätte er noch können einigermaßen jungen Familienvater spielen, genau in diesem Film. Und so der John Candy, sein Charakter, Dell heisst er, glaube ich, oder? Dell Griffith und durch Steve Martin heisst Neil Page. Habe ich gedacht, hey, also ein noch generischeren Namen für einen amerikanischen Hauptdarsteller gibt es fast nicht, oder? Der Neil Page. Das ist fast wie John Smith für mich. Also,
ja, genau. Das habe ich auch gedacht.
Also da haben sie sich nicht wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Und eben der Dell Griffith, also der John Candy, ist genau das genaue Gegenteil charakterlich vom Steve Martin. Und das macht ja den Film auch so interessant, so lustig, so liebenswert. Die Reibung, die es gibt zwischen den beiden Figuren. Weil, sind wir ehrlich, also durch Steve Martin kann der John Candy überhaupt nicht ausstehen. Er wird also überhaupt mit dem gar nichts zu tun haben am Anfang. Und macht dann doch eine rechte Wandlung aus, mit, dass dann am Schluss beide wirklich eben, du hast es gesagt, der Bromance haben. Und er dann sogar den John Candy zu sich zu seiner Familie einladet, zu mit ihnen quasi Thanksgiving feiern, weil sich dann ja herausstellt im Laufe vom Film, dass der John Candy zwar ein mega gemütiger Typ ist, kann man glaube schon sagen, oder? Eben seine Kunden haben ihn gern. Er ist ein sehr guter Verkäufer, das muss man ihm lassen. Also wie der die Ring verkauft im Film, mit allen möglichen, eigentlich beschisst er ja, oder? Ja, meint er sagt, was, er sei ein NASA-Ring von der Weltraumring, anders sagen sie ein Luftring, wo keine Luft drin ist, also ein Vakuumring.
Ja, und die Dame erzählt dann irgendetwas super wunderschöne Ohrringe, was sie sich nicht so
anlegen. Der Madonna ihrer Ohrring vom letzten Konzert. Er ist ein super Verkäufer, die Leute haben ihn gern und er sagt, meine Frau hat mich gern, am Schluss stellt sich dann raus. Wollen wir das spoilern?
Ich finde, wir können den, also wenn ihr ihn schauen wollt, dann schaut ihn noch schnell. Also ich meine, der Film, der ist bald 40-jährig, also das, wenn ihr ihn nicht wollt, seht ihr ihn sicher schon gesehen und sonst spoilern wir einfach durch. Also ich glaube, es wird auch die Freude am Film, glaube ich, nicht drüben, wenn man jetzt das weiss.
Aber am Schluss ist es einfach so schön, ist es so schön traurig, weil er sich herausstellt, dass der John Candy im Prinzip, wo immer von seiner Frau erzählt, dass seine Frau schon was 8 Jahre tot ist in dem Moment. Und er eigentlich ein bisschen eine verlorene Seele ist. Eben, er ist schon ewig nicht mehr daheim gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der wahrscheinlich die Wohnung, die gemeinsame Wohnung mit seiner Frau aufgegeben hat oder einfach nicht mehr dort ist. Und einfach, ja, weil er halt haltlos ist, familienlos und wahrscheinlich auch keine Wärme, ja, keine familiäre Wärme hat, dass er halt unterwegs ist und sich irgendwie als Handelsreisender bei seiner Kundschaft sich halt die Freundschaft und die Wärme suchen tut und darum auch so ein Geschwätziger ist und quasi der Steve Martin vollgelabert hat auf dem Flug, wo sie sich das erste Mal gesehen haben. Sehr spannender Charakter, finde ich.
Aber sehr facettenreich eigentlich, auch dass er ja so ein bisschen als plumpe Nervensage eigentlich eingeführt wird, wo dann viel mehr dahinter steckt. Also eigentlich fast ein bisschen mehr Charaktereigenschaften hat, wo man kann entdecken in diesem Film als der Steve Martin, oder? Der ist ja eigentlich ziemlich plakativ, halt einfach der Snob und John Candy. In dem innen steckt irgendwie noch mehr. Und man hat irgendwie aus dem ganzen Film schon ein bisschen das Gefühl, irgendetwas stimmt doch nicht mit dieser Frau. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, stellt sich dann heraus, dass sie sich getrennt haben wahrscheinlich, weil ja an ihrer Stelle auch sagt, dass er seiner Frau selber auch ein bisschen auf die Nerven gegangen und sie ihm das gesagt hat. Habe ich eher damit gerechnet, dass sie sich vielleicht von ihm getrennt hat, irgendwann ist vor der Handlung vom Film. Und dann stellt sich heraus, dass sie gestorben ist, was das Ganze noch viel tragischer macht dann.
Und spätestens dort macht dann der Steve Martin die Wandlung auf. Was macht man? Eine Wandlung?
Vollzieht sich. Die Wandlung macht er eigentlich schon während dem ganzen Film ein bisschen durch, aber dort vollzieht sie sich dann so richtig. Ja.
Weil ja er irgendwie so, wo er ganz am Schluss sind sie in Chicago und er hockt in seinem Vorortszug, heim in seiner Familie und irgendwie plötzlich kommt er mir Sinn, wenn er sofort darüber nachdenkt, der checkt das, oder, dass der John Candy eine verlorene Seele ist, kehrt um und er hockt tatsächlich noch dort und dann tut er eben das bestätigen, was er schon wahrscheinlich schon vermutet hat, dass er allein ist auf der ganzen Welt und dann quasi hat er mit ihm, ja, man kann schon sagen, Empathie, Mitleid, und das ist, glaube ich, ein Charakterzug, wo man das erste Mal sieht im Film vom Steve Martin. Also mit Empathie fällt er nicht gerade auf in 90% vom Film. Ehrlich ist, er wird immer, er ist eigentlich richtig ein Choleriker eigentlich, egal wo er ankommt.
Gut, man muss aber auch sagen, der arme Kerl, also der ist jetzt halt auch vom Pech verfolgt. Gerade für jemanden, das kann ich jetzt hier verraten, wo auch ein paar Wochen hat erlebt hatte, wo ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, Kopf, Deli hört jetzt das wieder auf. Weil, schnell verraten, es ist eben nicht der erste Unfall gewesen, wo ich mir die Hand gebrochen habe, sondern ich hatte vorher auch schon etwas gehabt, wo nicht ganz so schlimm war, aber gleich. Und irgendwann fragst du dann so, ist eigentlich irgendeine schon mal gut, Gott vertelle. Und ich habe so mit dem Steve Martin können mitfühlen irgendwie, so, obwohl er echt so ein unsympathischer Charakter ist. Aber die Pechsträhne, die er hat, das ist ja einfach schon, also da kann man schon verstehen, dass man irgendeine echt so langsam den Verstand verliert und einfach mal durchdreht. So wie es eben gerade am Anfang gehört vom Podcast, wo er da die Dame so richtig zusammenstaucht, wo er das Auto eigentlich schon gemietet hat. Dann ist es natürlich, logischerweise steht es nicht auf dem Parkplatz, genau das Auto, das er gemietet hat. Und er hat einfach mal die Damen dort zusammenschiessen. Kann ich irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen, dass der irgendwann schon mal ein bisschen genug hat von allem?
Aber man könnte ja auch sagen, er hat so viel Pech, weil er sich das Pech auch immer selber generiert. Weil der John Candy auf seiner Seite hat ja nicht viel weniger Pech. Er sagt aber, er muss sich mit der Strömung fliessen, oder? Sagt er ja im Film, so sinngemäss. Und er ist einfach mega nett mit den Leuten und erreicht darum mehr als der Steve Martin, der einfach alle nur zusammenschießt und die Leute klein macht. Und John Candy tut es halt mit Freundlichkeit überschütten. Das sieht man sehr schön in dieser Szene, wo sie das billige Motel kommen, wo sie das Zimmer nur bekommen, weil ja der Motel-Page ihn schon kennt von vorher und ihn einfach einen sympathischen Kerl findet. Das hat er wahrscheinlich das Zimmer nicht bekommen. Und er tut sich selber auch ein bisschen sein Pechgrab schaufeln, habe ich das Gefühl, der Steve Martin. Und ich finde das noch so eine schöne, unterlegte Botschaft vom Film, dass wahrscheinlich alle etwa gleich viel Pech haben im Leben, aber es ein bisschen darauf ankommt, wie man damit umgeht.
Ja, das sind natürlich jetzt gerade die zwei Kontraste, die wir sehen. Der eine, der sich voll auf das einlädt und sich aufregt ab dieser Pechsträhne oder anderes, was irgendwie probiert, noch so ein bisschen mit Humor zu sehen und positiv bleibt und so denkt, ja, es wird ja schon wieder irgendeinmal besser, oder?
Für mich ist ein bisschen so die unterschwellige Botschaft von diesem Film. Und klar, jetzt tun wir so, als wäre das irgendeine so eine ein Drama, aber es ist auch ein sehr lustiger Film. Es ist auch Comedy, also das sind ja auch irgendwie ein paar Slapstick-Szenen. Also wenn sie da auf der Autobahn sind mit dem Auto, wo dann irgendwie ausbrennt, als zuerst sich fast, glaube irgendwie sich im Kreis dreht und Art und Weise, wie sich der John Candy da beim Autofahren selber in die Scheisse reitet, oder? Indem er irgendwie die Jacke plötzlich, er will die Jacke abziehen. Also, nein, der Ursprung ist ja, dass er eine raucht und dann meint er, du Zigaretten oder so lässig aus dem Fenster schnippen.
Also es fährt ja eigentlich ja schon vorher an, weil in dieser Szene ist ja ein Slapstick-Moment nach dem anderen, oder? Es fährt ja schon an Sitz, Autositz, mit dem, wo du elektronisch kannst einstellen, die Elektronik dann spinnt, oder? Oder Steve Martin immer auf, runter, bis sich der Sitz mal irgendwie einpendelt, der schläft. Dann das zweite ist, wo John Candy, wo die Zigarette aus dem Fenster schießt und sie dann auf eine Rückbank geht, wo sie natürlich dann langsam fährt, anfängt zu brennen. Durch das wird es heiß im Auto, er will die Jacke abziehen, aber verfährt sich dann an irgendwelchen Hebeli so im Auto, sodass er dann am Schluss gar nicht mehr das Steuerrad kann haben, weil beide Arme irgendwie blockieren. So, dass er mit den Knien probiert, Steuer zu nehmen, wo ich mich auch so gefragt habe, gut, eben, ja, da muss man nicht nach Logik fragen, weil ich dachte, bremst doch einfach, Mann, ist ja ungefähr, was du da machst. Und eben dann schlussendlich kommen sie irgendwie auf die Gegenfahrbahn und merken es nicht und dann fahren sie zwischen zwei Lastwagen durch und dann eben drehen sie. Und am Schluss steigen sie näher aus, nachdem dass sie dort knapp mit dem Leben davon sind gekommen und drehen sich um und sehen, dass der Karren abbrennt noch vor Zigaretten, die noch drin ist. Also wirklich so eine Reihe an unglaublichen Momenten, die sie da irgendwie so angehäuft haben, die wunderbar funktioniert. Am Schluss denkst du so, ja, jetzt das auch noch. Aber das Zückerli vom Ganzen war einfach noch, dass sie dann noch mit dem ausbrennten Karren nicht mehr herfahren müssen. Weil ich so wirklich so gedacht habe, ey, nein. Schlimmer wird es auch nicht mehr.
Dann ist schon der Polizist gekommen, genau, hat das Auto konfisziert, weil ich fand, das ist nicht mehr fahrtauglicher Zustand. Und der Polizist, der Schauspieler, den habe ich auch kennt im Fall, der ist von Better Call Saul, spielt auch der Bruder vom Saul Goodman, der ältere Bruder.
Okay, gut.
Genau. Und wer ich auch erkennt, er ist ihn auch erkennt, ganz am Anfang vom Film.
Ja, auf das habe ich auch noch gekommen, der Kevin Bacon.
Ist der Kevin Bacon, der im Neil Page Steve Martin das Taxi wegnimmt. Und da habe ich mir gedacht, das ist auch so, also wahrscheinlich geht ja der Typ, will ja auch am Flughafen. Also im echten Leben hättest du jetzt mit dem Wärst du zusammengegangen, hast du, hey, sorry, gehst du zufällig aus dem Flughafen, können wir uns das Taxi nicht teilen, ich zahle ja die Hälfte irgendwie, oder? Warum muss denn der exklusiv für sich allein ein ganzes Taxi haben?
Ja, gut, eben, das zeigt ja wieder so ein bisschen die Art und Weise, dass Steve Martin noch ein bisschen drauf ist. Genau das Gleiche, was du jetzt gesagt hast, habe ich mir auch gedacht, hey, Mann, wie blöd seid ihr eigentlich, redet doch miteinander und so, aber das ist auch echt die Art von Mensch, oder? Was ich nicht auf das möchte runterlassen, weil sie das Gefühl haben, ja, ich bin ja eh etwas Besseres und ich kann mir doch einfach, wenn ich ein Taxi nehme, dann habe ich ein eigenes Taxi, muss doch sicher nicht mit fremden Leuten einsteigen. Und das muss ja wie auch passieren am Anfang, dass er dann eben am Schluss so die Entwicklung durchmacht und merkt, hey, eigentlich geht es ja gäbiger, wenn man sich irgendwie zusammentut und zusammenschaut.
Und das schon ganz am Anfang, wo er da in dieser Sitzung hockt und nicht aufhört, da regt er sich ja total auf. Und dann sein Geschäftskollege ist aber auch nicht viel. Übrigens, ein Geschäftskollege von ihm, das ist, wie Ferris macht blau, der Vater von Ferris.
Der ist mir wiederum nicht aufgefallen. Ah, gut.
Ganz am Anfang hat es einen Geschäftskollege. Der Geschäftskollege geht ja bis zum Lift nach und sagt, hey, das schaffst du eh nicht mehr bis auf Chicago. Weißt du, das ist auch die Gehässigkeit unter Arbeitskollegen. Das ist halt auch vielleicht auch etwas, die Branche halt, seine Berufsbranche, die ihm wahrscheinlich auch ein bisschen prägen tut in seinem Charakter oder prägt hat. Um nochmal auf ein Slapstick zurückzukommen, was du auch extrem merkst, ist, wo sie da auf den Hillbilly treffen, wo sie irgendwie am Morgen mitnehmen sollte vom Motel aus, oder? Wo irgendwie so in die Kälterpack am Ketschen ist, er hat irgendwie so eine, also heute wär's, hat er einen MAGA-Hut da, oder? So einen Mega America Great Again-Hut. Und wäre ein typischer Trump-Wähler, so eine Hinterwälder, ein Hillbilly. Und da wurde ja als Frau aussteigt und die quasi die Frau sie mit den Köpfen tragen. Ja, auch sehr zweifelhaft. Heute würde man sich wahrscheinlich auch Menschen nicht mehr so darstellen in einer Komödie. Und dann sind sie noch so ein Schweinetransporter hinten drauf oder etwas. Und was sie ankommen, sind ja ihre Haare eingefroren, ganz weiss. Das ist für mich auch so ein typischer Slapstick.
Wobei eben das beim Steve Martin gar nicht so aufgefallen ist. Im Gesicht eher, dort ist er auch schon so ein bisschen eingefroren gewesen.
Wahrscheinlich haben sie ein bisschen mehr müssen im Gesicht beim Steve Martin, dass man es merkt, genau.
Dort sieht man es nicht.
Aber eben, wenn man schon so Filme von dieser Art sieht, dann weiss man halt auch ein bisschen, ich habe dir das gesagt, wo du den Film hast vorgeschlagen, ich glaube, ich habe den mal so zu Fragment oder fragmentartig schon mal gesehen, aber ich glaube es nie so ganz von A bis Z. Für mich war das jetzt fast wie eine Erstsichtung. Aber man merkt halt schon, wie schnell dass man sieht, was als nächstes muss passieren muss. Wenn man schon die eine oder andere solche Komödie gesehen hat, die auch wahrscheinlich aber auch später sein kann. Darum habe ich natürlich auch diesen Film wertschätzen können, weil ja, der auch viele so Elemente oder Sachen, eben wenn du siehst, dass sie dort hinten auf die Ladefläche müssen hocken, draussen ist es kalt, weisst genau, die nächste Einstellung ist, wie sie ankommen und die beiden irgendwie eingefroren dort hinten drauf hocken. Oder so. Oder eben auch das mit dem Auto, das er mietet, wo er dort über den Parkplatz läuft. Oder du weisst genau, jetzt wird sich herausstellen, entweder ist das Auto, das dort steht, kaputt oder es steht gar kein dort. Und so, oder? Und du siehst schon ein bisschen, auf was das rausläuft. Aber eben, das heisst jetzt nicht, dass ich finde, hure langweilig, sondern ich habe es wirklich wertschätzen, weil man dann auch ein bisschen sieht, von wo das herkommt. Und ich glaube, dass der Film auch ganz viele andere Filme später inspiriert hat, auch mit seinem Humor und so. Und wo auch sehr gut pointiert ist, eben gerade das bei dieser Autoszene, die wir vorhin angesprochen haben, sieht man das ja sehr gut, wie pointiert der Humor aufeinander aufgebaut und so, darum auch so gut funktioniert.
Es gibt übrigens einen spannenden Wikipedia-Artikel zum Film und da sieht man unter anderem die Reiserouten, die sie zurückgelegt haben. Ich kann schon auf einer Landkarte verfolgen, wie sie genau gereist sind innerhalb vom Film. Das ist grossartig, weil ich das gerade mal anklicken.
Kannst du das mal beschreiben, so bisschen, dass man sich das vorstellen kann? Also ich stelle mir vor, dass es auch schon ein bisschen kreuz und quer ist und auch schwierig zu verstehen, warum überhaupt.
Es ist ein bisschen eine zusammengedruckte Acht, eine liegende zusammen, also wie ein, weißt du, Unendlichkeitszeichen.
Ja, das totes Achti.
Das tote Achti, genau. Einfach ein bisschen zusammengedruckt und quer so über die Nordstaaten von den USA. Also es gibt die Intended Route, das war wahrscheinlich die geplante Route gewesen. Da wären sie mehr oder weniger dann direkt mit dem Flieger, genau. Da ist ja dann eben in Wichita gelandet. Actual Flight, also das, was sie tatsächlich geflogen sind. Via Train, also sie sind ja kurz nach Zug gefahren. Das war auch so schön gewesen. Da hast du genau gewusst, okay, der Film ist noch nicht mal in der Hälfte. Es kann sein, dass der Zug die jetzt einfach heimfährt. Es wäre viel zu einfach. Und er ist so gemütlich im Zug gesessen, hat sich gefreut, hat Schlöfeli gemacht, hat noch mit einer, so einer Teenagerin nebendran, ah ja, wir schaffen es gerade noch rechtzeitig, fängt es wegen Hai und so. Da ist ja klar, sind der Zug zumindest auf der Strecke verreckt, weil irgendwie, haben die wahrscheinlich eine alte Diesellok vorne dran gehabt und dann hat es halt irgendeinen, ich sag jetzt mal, einen Kolbenfresser gegeben.
Keine genau, Ahnung. Ja. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie ist echt das, weißt, stell dir das mal vor bei uns, wenn ein Zug abliegt von der SBB, oder?
Dann schicken sie einfach aufs Feld.
Und sie müssen einfach quer übers Feld laufen, ja. Irgendwo in die nächste Stadt und selber schauen, wie es dann weitergeht. Oder eben dort warten dann irgendwelche Bussen. Aber bei uns ging auch jetzt das Geschrei los, so von wegen, oh, ja, wenn so irgendein Zug mit auf der Strecke anhaltet, wo dann auch Ersatzzug auch extra wird kommen, wo die Leute an den nächsten Bahnhof fahren und so. Und dort musste ich einfach schmunzeln, wie das offenbar in der... Wenn es tatsächlich so ist, wenn mal so ein Ernstfall passiert, weiss ich jetzt nicht, aber da können uns unsere US-Kollegen sicher auf die Sprünge helfen, was da passiert, wenn mal ein Zug aussteigt.
Und was sie uns auch erklären könnten, unsere US-Kollegen, ist, ob Busreisen in den 80er Jahren etwas völlig Aussergewöhnliches gewesen ist, weil er fragt ihn ja in einer Szene so, sie müssen ja eben den Zug, der verreckt, oder? Und dann tun sie mit so einem Überlandbus, mit einem Greyhound, heissen die, glaube oder? Fahren sie dann weiter. Und dann fragt er ihn, ja, bist du schon mal in so einem Bus gefahren? Und er sagt, ja, nein, wieso? Ja, ist nicht so, da wird deine Schelune nicht gerade unbedingt besser werden. Da habe ich mir gedacht, also, weißt du, also, eben, durch Steve Martin ist ja der Film über 40 und ist sein Leben lang nie in so einem Bus gefahren. Da denke ich jetzt vielleicht einfach zu weit, das kann ich auch sein.
Ja, gut, das kann ich mir eben schon noch gut vorstellen, weil ich habe auch schon von Leuten gehört, die in den USA, wenn du es leisten kannst, fahrst du einfach nicht mit dem Bus. Weil das ist so das billigste Fortbewegungsmittel, wo du irgendwie kannst nehmen. Also dann fährst du noch lieber mit dem Zug, U-Bahn oder eben im besten Fall nimmst du dir ein Taxi, wenn du es dir leisten kannst. Aber mit dem Bus fährt eigentlich niemand, weil dort vor allem eben auch viel randständige Leute, obwohl ich das Wort eigentlich scheiße finde, einfach, oder ein bisschen Leute, die es halt nicht so gut geht im Leben, halt da viel unterwegs sind und das, sobald du dich ein bisschen mehr besser fühlst oder halt auch ein bisschen mehr Mittel zur Verfügung hast, meidest du eigentlich Busfahrten.
Das könnte vielleicht so ein bisschen der Hintergrund sein, warum das der Steve Martin oder auch seine Figur in diesem Film sicher noch nie einen Bus gefahren
ist. Weil er halt eben ein bisschen, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen so ein Snob aus der Oberklasse ist, offensichtlich, oder?
Und wahrscheinlich eben auch schon seit Geburt da auch eher privilegiert unterwegs ist, aber noch nie mitbekommen hat, was es eigentlich heisst, wenn man ein bisschen weniger Geld hat, wo ich beim John Candy eher das Gefühl habe, dass er eher aus dieser ein bisschen unteren Schicht kommt und darum eben vielleicht auch ein bisschen easier mit dem Ganzen kann umgehen als jetzt der Steve Martin.
Das zeigt ja auch die eine Szene im Bus, wo es darum geht, dass sie sich zum sich unterhalten. Gut, eben, wir sind in den 80er Jahren, sie hat noch keine iPads und Handys gegeben, oder? Da haben die Leute offenbar im Bus, wenn sie weit gereist sind, haben sie miteinander Lieder gesungen. Und dann schlägt er doch ein Lied vor und kein Schwein kennt das Lied, wo der Steve Martin vorschlägt. Bis dann der John Candy wieder zugreift und fährt auf Flintstones Melodie anfangen singen. Das zeigt auch ein bisschen, eben, dass der Steve Martin ein bisschen abgehoben ist, sogar von der Popkultur. Dass ihm nicht einmal, also wahrscheinlich war es irgendeine Oper oder irgendein hochstehendes Musical, das er da gesungen hat. Aber ihm kam nicht auf die Idee, dass er irgendwie die Melodie von den Feuersteins singen tut, dass das die Leute eher kennen im Bus.
Ja, da wird ihm der Spiegel natürlich nicht knallhart vorgehabt. Obwohl es natürlich eher wieder die Leute so als auch eher abstempelt als Banausen, als dass er sich selber vielleicht mal würde die Frage stellen, das passiert ja dann erst später.
Ja, und ich auch dort wieder typisch Comedy, ja, das drehen sich alle rum auf ein Kommando, drehen alle Leute im Bus den Kopf zu ihm um. Das ist natürlich wieder im echten Leben natürlich, wird das nicht so passieren. Und sie sind noch ein Stückchen mit einem Milk-Truck gefahren. Ganz am Schluss ist der typisch offenbar ein Milchlastwagen gewesen, wo sie haben müssen hinten innen, das ist auch so lustig gewesen, haben sie hinten innen müssen mitfahren. Und das wiederum hat mich an eine Szene erinnert aus Kevin allein zu Hause. Dort hat John Candy ja ganz einen kurzen Auftritt. Er ist irgendwie Mitglied von so einer Polka-Band oder etwas, wo irgendwie mit der Familie im Lastwagen mitfährt, weil die ja irgendwie dringend daheim wollen zum Kevin. Und es gibt noch einen sehr schönen Film «Allein mit Onkel Buck». Das ist auch ein sehr guter Film, den ich sehr empfehlen kann, wo er im Prinzip auch einen Charakter spielt, der vom Rest der Gesellschaft nicht gern gesehen wird. Er ist so ein bisschen schwarzer Schaf von seiner Familie, aber es gibt eine Notlage und er muss auf seine drei Nichten und auf seine Neffen aufpassen. Er muss einfach die Kinder von seiner Familie aufpassen, also von seinem Bruder, genau. Und auch das ist ein Film mit viel Slapstick. Unter anderem macht er eine riesen Omelette in einer Küche, wo er dann mit einer Schneeschaufel kehren. Aber es ist auch ein sehr toller Film mit sehr viel Tiefgang. Ich sehe einfach John Candy allgemein sehr gern und ich finde, er ist einfach ein bisschen ein unterschätzter Schauspieler gesehen, er hätte mehr können als nur eben der lustige Dicke sein.
Ja, der ist halt schon ein bisschen typecastet worden, mehrheitlich. Jetzt gibt es so die Rolle, die ich in Erinnerung habe. Eben, was da noch wäre, ja, der Sheriff für Blues Brothers hat ja noch gespielt, Anfangs 80er. Dann die Sache, die du aufgezählt hast, wo mir auch noch geblieben ist, natürlich bei Cool Runnings, wo er den Trainer spielt von der jamaikanischen Popmannschaft, wo er ja so ein bisschen belächelt wird von seinen anderen Trainerkollegen, weil er ein bisschen unrühmlich aus seiner sportlichen Karriere ausgestiegen ist. Also eigentlich eben schon immer so ein bisschen eher der eher so in der Dödel müssen spielen, oder? Also, man hat jetzt nie irgendwie eine Rolle gesehen von John Candy, oder jetzt zumindest kennen, wo er wieder so der Supertyp ist, der alles im Griff hat.
Nein, er war schon immer ein bisschen so der Loser gewesen, aber ein bisschen der sympathische Loser. Weißt du, so ein bisschen der Typ, wo man sich mit ihm identifizieren kann. Habe ich jetzt gefunden gehabt. Und er hat eine Chance gehabt, gross, um sich noch weiter zu verwirklichen, weil er dann während der drei Jahre, der glaube von Cool Runnings, ist er dann leider schon gestorben. Der ist ja nicht sehr alt geworden.
Ja, er ist 43 geworden, 1994 ist er gestorben an einem Herzinfarkt. Genau, ja. 30 Jahre ist das schon her.
Ja, es gibt eine kurze Szene, wo er bei JFK Tatort Dallas, dort spielt er eine relativ ernste Rolle, aber das ist nur einen ganz kurzen Auftritt, den er hat. Aber da ist mir in Erinnerung geblieben, weil er eben so völlig außerhalb von seinem normalen Betätigungsfeld war. Schon in einem ernsten Film hat er einen relativ ernsten Charakter gespielt, eben nur sehr kurz.
Ja, hätte vielleicht auch ein bisschen kehrtwendig können sein in seiner Karriere, wo man jetzt natürlich nur darüber spekulieren kann, weil wir nicht wissen, was dann noch alles passiert wäre. Aber es gibt es ja noch häufig, oder, dass du so Schauspielerinnen und Schauspieler hast, die so nach Prinzip immer so ein bisschen ähnliche Rollen bekommen. Ich denke da jetzt auch so an Komödiendarsteller eben, oder so die Bose oder so Matthew McConaughey oder Brad Pitt, wo ja früher auch viel so die Schönlinge-Rolle hatte und erst sagen nach im zweiten Frühling von ihrer Karriere dann so ein bisschen ernst genommen worden und so ein bisschen ernsthaftere Rolle bekommen. Wäre vielleicht beim John Candy ja auch noch passiert. Leider werden wir es nie herausfinden.
Und der Steve Martin, der zieht jetzt eigentlich bis heute durch, oder? Der ist ja gerade aktuell mit so einer Fernsehserie, also eigentlich ist es eine Streaming-Serie, ist ja glaube ich aktuell.
Only Murders in the Building.
Genau, und ich leider nicht gesehen habe, weil sie ist, glaube ich, irgendwie, wo ist die, auf Disney Plus, glaube ich, irgendwie auf so einem Streaming-Portal, auf jeden Fall, wo ich keinen Zugriff habe dazu. Ist aber scheinbar eine gute Serie. Was wollte ich sagen? Ich habe noch zwei so Fun Facts habe ich noch gelesen auf dem Wikipedia Artikel von Ein Ticket für zwei. Der Film ist in der Ursprungsversion über 4 Stunden lang gewesen.
Boah, was wäre da noch alles passiert?
Was da noch alles passiert ist. Und er hätten dann auf eben knapp 90 Minuten auf wohltuende 4,5 Stunden, wie schon lang sie im ersten Schnitt. Später wurde der Film für das Kino gekürzt. Ja, Gott sei Dank. Und der zweite Fun Fact ist, dass quasi so ein bisschen, eben, du hast gesagt, das ist ein bisschen so der Ausgangspunkt gewesen für eine Komödie, die nach einem ähnlichen Strickmuster funktionieren. Ich glaube, Road Movies hat es schon vorher gegeben. Hat es auch nachher gegeben und es gibt so zwei Filme, die sich ein bisschen an dem Film orientiert haben. Es gibt eine deutsche Komödie, Zwei Weihnachtsmänner von 2008, unter anderem mit dem Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle, wo nach einem ähnlichen System funktionieren tun. Der Bastian Pastewka ist ein Pool-Nudel-Verkäufer, wo auch eben die beiden waren Hai und Weihnachten und er ist der Christoph Maria Herbst, ist ein gestresster Bürohengst und die beiden waren Hai und Weihnachten und müssen sich dann zusammenfließen zum Hai kommen. Und dann gibt's noch den Film Stichtag aus dem Jahr 2010, schon amerikanische Komödie und dort spielt der Robert Downey Jr. spielt also quasi die Rolle von Steve Martin und der Zach Galifianakis spielt die Rolle von John Candy. Da kennt man ja noch von Hangover, dankeschön. Der Bärtige aus Hangover ist das, genau. Und ich meine, der Robert Downey Jr. kennt man ja.
Kannst du den Stichtag empfehlen? Das würde mich jetzt noch wundern nehmen. Weil ich bin schon ein paar Mal dem begegnet auf irgendwelchen Streaming-Portalen, habe mich aber nie ganz daran hergetraut, weil ich so ein bisschen zwiespältige Kommentare habe gehört oder Kritiken zu diesem Film.
Ja, also kannst du mal am Sonntagnachmittag kannst du auch mal schauen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie, also nicht zu viel erwarten. Das ist okay, aber kommt nicht an Ticket für zwei Jahre. Finde ich. Aber ja, durchaus ein paar Stars, die mitspielen dort auch. Zum Beispiel der Jamie Foxx hat eine Rolle, Juliette Lewis, der Charlie Sheen und der John Cryer spielen ihre Charaktere aus Two and a Half Men, offenbar in diesem Film. Also an das kann mich gar nicht mehr erinnern. Keine Ahnung, ob die einfach die Serie schauen am Fernsehen irgendwie. Keine Ahnung. Der Film baut natürlich darauf auf, dass der Zach Galifianakis ein wahnsinnig schräger Typ ist, oder? Wenn er schon, eben, Typecasting. Wahrscheinlich haben sie einfach das Gefühl gehabt, sie wollen noch etwas anderes machen wie Hangover mit ihm quasi als Hauptrolle. Und haben dann gefunden gehabt, ja, so quasi so eine angelähmt an ein Ticket für zwei kommt, dann haben wir einen dazu, der seriöse Part spielt. Wo man da ausgerechnet von Robert Downey Jr. gekommen ist, weiss ich auch nicht.
Gut, Robert Downey Jr. ist wenigstens facettenreich und kann das gut machen. Den kannst du jetzt wirklich fast für alles einsetzen. Der kann auch das Verschmitzte nicht ganz ernst zu nehmen, aber gleich seriöse Anführungszeichen, irgendwie so ein bisschen den Spagat, könnte ich mir vorstellen, dass der schon noch recht gut herbekommt.
Mm-hmm. Und dort ist einfach, es geht dort in diesem Film nicht um Thanksgiving oder um Weihnachten, es geht dort darum, dass sein Sohn auf die Welt kommt und der muss von Atlanta auf Los Angeles fliegen und dann passiert genau das Gleiche halt wie, oder Ähnliches wie im Original. Aber ich glaube, man hat viel zu viel Wort verloren, so viel Präsenz und so viel Aufmerksamkeit ist der Film gar nicht wert. Also einfach nur so als Fun Fact wollen sagen.
Ja, finde ich gut. Dann können wir nochmal schnell auf ein Ticket für zwei oder eben Planes, Trains und Automobiles zurückkommen. Weil eine Frage natürlich im Raum steht, lieber Marc, du hast ja den Film ausgewählt wegen einer schönen Bromance. Wobei man eben muss sagen, dass die Bromance in diesem Film relativ spät erst kommt. Also die haben ja ziemlich gekehrt, die zwei. Und erst so, sage ich jetzt, im letzten Drittel fährt sich ja dort wirklich so eine Freundschaft entwickeln oder entsteht so eine Freundschaft. Du hast vorhin schon den Moment erwähnt, wo Steve Martin seine eigene Charakterwandlung durchmacht. Wie ist denn mit der Bromance-Situation? Wann hast du die das erste Mal gespürt, wo jetzt dir denkt, jetzt ist es eine Bromance?
Also ich glaube, in Ansatz ist es schon dort gewesen, wo ihnen der Karren ausbrennt ist. Da haben sie ja schon das erste Mal zusammen gelacht und von dort an es gab schon eine leichte Wandlung. Ich glaube, von der Seite von John Candy, er hat ihn, glaube ich, schon von Anfang an sympathisch gefunden und mögen, ist dann ja quasi von ihm, von Steve Martin, immer wieder zurückgewiesen worden, oder? Er hat ja zweimal ja gesagt, ja, jetzt machen wir allein weiter, es bringt nichts, wenn wir zusammen unterwegs sind. Er hat ein bisschen länger gebraucht, aber ab dem Moment, wo sie quasi eben ihrem brennenden Audi zugeschaut haben, ich glaube, ab dem Moment haben sie so die ersten zarten Bande, zumindest von der Seite von Steve Martin, sind dann dort glaub, langsam aufgekommen. Habe ich einmal das Gefühl gehabt. Und also, der Film zeigt ja auch noch eine andere Liebe sehr schön, nämlich die Liebe von John Candy zu seiner verstorbenen Frau, die er ja offenbar nicht überwinden kann und wo ihn also quasi ja, jetzt noch zeichnet für sein Leben, oder? Also ohne die Frau eigentlich so kein richtiges Leben hat.
Und die Liebe zu seinem Job.
Das sowieso, ja, genau.
Ja, du hast schon recht. Dort wird so ein bisschen das Fundament gelegt, glaube ich, für das die Bromance könnte entstehen, beziehungsweise nicht die Fazit einfach entstehen, ist aber noch nicht ganz entwickelt. Das ist so ein bisschen eine Annäherung, weil dann kurz darauf runterlässt er ja John Candy gleich noch im ausbrennten Karren draussen übernachten zuerst. Und erst dann kommt ja dann so der Moment, wo er so denkt, nein, ich habe doch jetzt den Arm gehalten, nicht draussen im Schnee. Seinem Schicksal überladen, er verfrüht ja dort und holt ihn ja näher ins Zimmer, wo sie näher ja auch noch ein bisschen zusammen schnäpseln und so. Und dort habe ich dann gefunden, okay, jetzt ist es, glaube ich, vollbracht. Weil dann verzeiht er mir nämlich am nächsten Tag auch, dass er rückwärts noch ins Motel reinfährt, wo sie wieder vorfahren. Dort ist irgendwie dann so ein bisschen, da kann der John Candy dann wirklich machen, was er will. Ich glaube, dort ist wirklich dann so der Moment erreicht. Ich glaube, jetzt sind wir Freunde, auch wenn vielleicht noch so ein bisschen mit sich selber hadert, also der Steve Martin, aber dort ist es so ein bisschen von mir aus gesehen, hat sich wie entschieden, okay, mal, jetzt entsteht da auch eine wunderbare Mannenfreundschaft, wo man sich dann so ein bisschen denken kann, was dann nach Filmende noch alles passiert wäre zwischen diesen beiden. Sie sind echt noch einmal reisen zusammen.
Was ich mir überlegt habe, gell, ich mit meinem bösen, zynischen, schwarzen Humor, man könnte aus dem Film quasi aus der zweite Teil könntest du jetzt einen Horror-Schock machen, dass quasi John Candy sich als wahnsinniger Serienmörder entpuppt und dann, sobald er eingeladen wird, die ganze Familie abmetzeln tut. Der Thanksgiving-Killer. Aber ja, das bin ich mit meinen bösen schwarzen Gedanken.
Ach, das ist echt wieder typisch, Marc. Du hast die ganze schöne romantische Stimmung hier kaputt gemacht. Das ist der Summer of Love, nicht der Summer of Death.
Ohne Schmerz keine Liebe.
Ja, das hat natürlich ein bisschen etwas. Meistens ist es ja schön, wenn zuerst der Schmerz kommt und dann die Liebe, wie jetzt im Fall von diesem Film, oder? Zwischen diesen beiden Männern umgekehrt, wäre es natürlich dann wieder nicht so schön. Film-Bromances. Ich habe ja mich auch schon geoutet in diesem Podcast in den vergangenen Folgen, dass ich so Bromances, also so Mannenfreundschaften in Filmen immer sehr gerne habe. Gibt es für dich noch so andere Beispiele, die dir in Sinn kommen, für das Thema abzudecken? Oder ist für dich wie klar gewesen, nein, das muss jetzt einfach ein Ticket für zwei sein? Das ist für mich so ein bisschen der Inbegriff von einer schönen Film-Bromance.
Ja, da gibt's diverse Beispiele. Viel zu mal aufzählen. Also, ich denke sicher auch bei einem meiner anderen Lieblingsfilme, der Big Lebowski. Ich glaube, dort gibt's ja so eine Art Bromance zwischen den drei Hauptdarstellern, oder? Dem Dude, dem Walter und dem dritten da, der arme Kerl, der dann.
Und Donny. Ja.
Das ist sicher.
Halt, die Klappe, Donny.
Die Klappe, Donny. Obwohl er nicht dann zusammenschießt, eben der Walter, er soll mal das Maul halten, nicht alles hat zu tun mit Vietnam. Das ist also ein Dreier-Männer-Bündnis, ein Dreier-Bromance, wo sie ja dann quasi auch sich gegenseitig versuchen zu helfen im Film dann. Und es gibt sicher noch ganze Haufen. Also
ich denke natürlich nachher immer gut an Lethal Weapon. Das ist für mich so der Inbegriff von einer wunderbaren Bromance oder eben auch wirklich ein bisschen aus der neueren Zeit The Nice Guys, weiß nicht, ob du den siehst, mit dem Ryan Gosling und dem Russell Crowe, finde ich auch genial. Ja, und natürlich auch Midnight Run aus den 80ern, oder? Robert De Niro und Charles Grodin, wo sie auch so ein bisschen auf einen Roadtrip müssen gehen, auf eine Art und Weise.
Ja, und quasi mit jedem besseren Roadtrip. Gut, sind nicht immer Männer. Es war übrigens wieder Hazel Angels bei mir am Fenster vorbei.
Wo ja auch eine wunderbare Bromance haben, die Hells Angels.
Absolut, absolut. Das Sons of Anarchy, tolle Serie. ja, eben so also die ganzen 80er-Jahr-Serie, weißt du, so irgendwie Trio mit vier Fäusten oder so. Oder Simon und Simon, gut, das sind, glaube ich, Brüder. in dieser Serie. Das A-Team, wenn das kein Bromance ist, dann weiß ich nicht. Der Michael Knight mit dem Knight Rider.
Genau, das würde dann schon fast ein bisschen Objektophilie reingehen. Genau. Ja klar, eben, natürlich auch die Frauenfreundschaft darf man natürlich auch nicht vergessen, das vorhin angesprochen, eben der Klassiker Thelma und Louise zum Beispiel, wo ja perfekt eigentlich in den Summer of Love würde reinpassen. Eben, es gibt zig Beispiele, ich sehe das einfach auch gern.
Ja, also Bromance oder eben auch
Sismance. Oder Bro-Sismance.
Oh, Bro-Sis, das war mal eine Band, oder?
Genau, ja, so eine deutsche Casting-Band. So das Äquivalent auch zu den Spice Girls.
Ja, genau. Eben, wenn es ein Bromance ist und dann noch in Zusammenhang mit einem Road-Movie, dann hast du mich, schon. Also es muss nicht sein, eben Nice Guys ist ein gutes Beispiel für eine super Bromance. Und gibt es leider auch nicht mehr so viel, so die typischen, weißt du, so Bromance-Cop-Komödien irgendwie. Es gibt auch noch so den Film mit dem Will Ferrell und dem Mark Wahlberg, wo so zwei völlig doofe Polizisten spielen.
Ja, The Other Guys, die hat was anderen
Kopf. Ja, ja, den habe ich auch sehr herrlich gefunden. Das ist auch eine Art Bromance. Obwohl ja dann Mark Wahlberg völlig durchgeht, dass er auch nicht verstehen kann, dass Will Ferrell so eine tolle Frau hat. Das nicht verstehen will. Ich glaube, Eva Mendes spielt das, glaube ich, die Frau vom Will Ferrell.
Ja, also ich würde auch mal, wenn ich Eva Mendes wäre, auch lieber der Will Ferrell als der Mark Wahlberg in diesem Film.
Ja, der Mark Wahlberg im echten Leben, das ist ein sehr schwieriger Charakter, sagen wir es mal so.
Noch ein Thema, das mich noch interessiert, jetzt gerade im Zusammenhang, eben, der Film ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, gleich 40-jährig, also in 3 Jahren wird er 40. Und wir haben ja schon über Filme geredet in den 80er-Jahren, eigentlich glaube ich fast nur. gerade bei Goonies haben wir ja noch so eine längere Diskussion gehabt, von wegen gut gealtert oder nicht. Das ist ja immer so etwas, wo man ein bisschen, man muss ja die Filme auch ein bisschen im Zeitgeist anschauen. Und wir haben ja schon 2-3 Sachen, hast du schon rausgepickt in diesem Film, die vielleicht heute nicht mehr so gut funktionieren wie dann zumal. Aber so grosso modo, hätte ich jetzt zumindest für mich gesagt, kann man den Film heutzutage immer noch gut schauen. Es ist jetzt nicht so, dass er gegen irgendeine Gruppe extrem reingeht oder reinschießt. Dass man müsste sagen, nee, der Film geht heute nicht mehr, vielleicht wie das bei den Goonies noch eher der Fall war, eben so wie ein bisschen korpulentere Jugendliche dargestellt werden oder so. Bei dem Film finde ich, den kann man, glaube ich, immer noch relativ gut, ohne schlechtes Gewissen, glaube ich, immer noch gern gut finden. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig.
Ja, wenn jetzt jemand wirklich wahnsinnig politisch korrekt drauf ist und sehr woke, dann muss man einen kleinen Disclaimer davor setzen und sagen, es ist ein Film aus der Mitte 80er Jahre. Da muss man sich schon bewusst sein. Weil, wo sie da zusammen im Bett liegen und am Morgen verwachen und dann sich quasi schütteln vor Ekel, weil sie sich umschlungen zusammen im Bett liegen. Ja, könnte man jetzt einen falschen Hals bekommen, wenn man dann das Haar in der Suppe möchte suchen.
Wobei ich eben dort ein bisschen müssen lachen, weil das ja so ein bisschen typisch ist. Oder weißt du, so die hyper-heterosexuellen Mann, oder? Wo bei jedem kleinsten Anzeichen, wo man könnte Homosexualität unterstellen, immer gut so ein Theater machen, obwohl das ja überhaupt keine Sache ist. Zum Glück sind wir da ja ein bisschen weiter. Und mir jetzt fast dünkt, John Hughes hat dort schon ein bisschen den Spiegel vorgesetzt, weil sie ja nirgend über Sport reden, oder? Das Männlichste, was es nur gibt. Das Unhomosexuellste, oder? Irgendwie ein bisschen so in dem Stil. Ja. Wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass der John Hughes dort eben genau so ein bisschen das reinbringt. So von wegen, ja, die möchten gerne, also weißt du, die Männer, die Mackermannen, die dann das Gefühl haben, nur weil sie mal zusammen im gleichen Bett haben geschlafen und so, werden sie als homosexuell angeschaut. Aber eben dort habe ich gefunden, er tut so ein bisschen diesen Männern ein bisschen den Spiegel vorhaben, so von wegen, hey, tut doch nicht so.
Aber ja, der John Hughes, also in seinem Film allgemein, habe ich das Gefühl, ich glaube, es ist nicht so die ganz billige Pointe gesucht worden, wenn man das jetzt vergleicht mit heutigen Hollywood-Komödien, wo es gerne mal Pipi-Kaka-Humor dabei hat. Klar, es gibt ja eine Szene, wo er sich das Gesicht röchnet und hat die Unterhose, plötzlich statt einem Handtuch hat er die Unterhose von John Candy.
Wo ich mir jetzt so muss outen, dass ich mit dort recht haben müssen lachen. Das wäre eine von diesen Szenen, wo ich notiert. Das ist schon wieder so gut pointiert, weil zuerst wäscht er ja wie sein Gesicht im Bründli und merkt erst dann, dass der Drang seine dreckigen, stinkenden Socken dort eingelegt hat. Und dann so als Pointe tröchnet er sich noch mit dem Mangel seiner Unterhose das Gesicht ab. Und dort musste er wirklich müssen lachen, so wegen, ach komm, das ist so wieder so drüber. Aber eben genau aus dem Grund funktioniert es irgendwie. Weil es echt noch so einer mehr ist, was wie nicht gebraucht hat eigentlich, aber aus dem Grund auch wie lustig ist. Aber ja, du hast recht, oder? Es gibt eben beides. So ein die plumperen, humoristischen Sachen, aber eben Sachen, die dann auch ein bisschen tiefer gehen, wie das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich jetzt unterstelle, dass das völlig beabsichtigt ist, eben die Szene mit diesen zwei männlichen Männern, die dann über Sport müssen reden, weil sie zusammen im Bett geschlafen haben. Das finde ich eben schön, die Mischung irgendwie, es gleicht sich so wunderbar aus.
Ja, und sie stellen mir doch noch so ein bisschen so eine ein bisschen unschuldiger Humor. Es ist in dem Sinn, heute gibt es auch durchaus härtere Pointe in den Filmen und Aussagen. Und es hat doch noch so ein bisschen einen 80er-Jahr-Charme und eine gewisse Unschuldigkeit. Und ja, also für mich ist das eine runde Sache, der Film. Ich schaue den immer wieder gern.
Ich kann mir vorstellen, dass der bei mir auch so einer wird, wo ich so alle Jahre mal wieder einmal rein tue, weil er wirklich so gebig ist, so unbeschwert. Irgendwie dann auch mit einer guten Laune ihm zurückgelassen. Weil man irgendwie weiss, ja, eben, am Schluss kommt dann gleich irgendwie alles gut.
Und der 80er-Jahr-Sound in diesem Film, der ist doch geil, oder? Das ist einfach die Lieder, die teilweise laufen. Es sind so mega so Rip-Offs, merkst du richtig, von Yellow zum Beispiel, oder? So.
Ah ja, es ist so eine eigene Version, wo sie noch der andere drin spielen, der Steve Martin, wie er am Fluchen ist und so. Also das ist herrlich. Das muss man sich mal unbedingt mal reinziehen.
Also der Soundtrack, den muss man sich mal anhören. Der ist also mehr 80er geht nicht, dass ich dem, schon allein das, die Stimmung, wo der Soundtrack im Zusammenhang mit dem Film versteht. Also, ja, jeder, der ein Herz hat von den 80er Jahren und jede, also das ist wunderbar.
Darum passt ja eben auch der Film oder die Filmauswahl von dir ja irgendwie auch wieder in Summer of Love, weil das deine Liebe für Filme aus den 80er irgendwie auch nochmal so ein bisschen unterstreicht.
So ist es.
Ja, ich sehe, wir sind langsam am Ende. Wir haben viel über den Film können sagen. Es war schön, mit dir über den Film zu reden, auch mal über nur einen Film und dass du mir auch wieder mal etwas nachgelegt hast, was ich jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, weil, wo du den hast vorgeschlagen, habe ich so gedacht, ja, eigentlich noch eine coole Idee, ob das sich herausstellt als Film, der wirklich so in die Sommerserie reinpasst. Das haben wir jetzt gesehen, passt wunderbar, vor allem aus verschiedenen Gesichtspunkten. Und so, darum merci vielmals, Marc, für auch das Erlebnis, einmal mehr. Und ich sage immer das Gleiche, es ist sicher nicht das letzte Mal gewesen. To be continued, würde ich mal meinen. Du hast ja selber noch einen Podcast, das tun wir auch immer wieder anpreisen, das ist natürlich sehr gerne hier bei den Filmsündern, der Watchmen Podcast. Du hast am Anfang noch eine Serie anpreisen, die du geschaut hast, The Boys. Ich weiss nicht, wo das dir gerade unterwegs sind mit den Watchmen. Was habt ihr gerade so geplant in näherer Zukunft? Oder was ist bei euch jetzt aktuell auf der Platte?
Also wir haben jetzt ein bisschen eine Pause gehabt über den Sommer. Ich habe wahnsinnig lange Listen mit Serien und Filmen, die ich gesehen habe. Der Simon, mein Podcast-Kollege, im Jahr hat auch eine lange Liste. Und wir treffen uns, ich glaube, diesen Samstag treffen wir uns, also auch online, um eine neue Folge zu produzieren. Und die wird dann irgendwann den Tag drauf dann mal rauskommen. Also die Sommerpause bei uns ist vorbei und man muss sich auf eine tendenziell eher lange Folge einstellen. Also der 2-Stunden-Marke dürfte angekratzt werden beim nächsten Mal. Habe ich das Gefühl.
Das ist mal ein Versprechen, sehr gut. Und es kann eben sein, dass sich die Veröffentlichungen von diesem Podcast und eurem Podcast wahrscheinlich ziemlich werden überschneiden, dass die zur ähnlichen Zeit rauskommen. Und dann könnt ihr, nachdem dass ihr diesen Podcast hört, sicher auch wieder mal bei den Watchmen reinhören. Wie immer verlinke ich euch natürlich den Podcast-Kanal von Marc und von Simon hier in den Shownotes. Quelle dazu findest du in den Shownotes. Und selbstverständlich sind wir noch nicht am Ende vom Summer of Love. Wir haben jetzt vor allem zwei Kategorienfang bespissen hier. Und zwar wäre das gewesen, Bromances zweimal haben wir gehabt. Dann haben wir die Liebe zum Essen gehabt. Wir haben aber ja noch Sachen, die wir noch offen haben. Zum Beispiel das Schöne und die Biest, was sicher auch noch thematisiert wird. und Objektophilie und Altersunterschiede gross sind, die ja auch noch Kategorien wären, die man könnte bespielen. Mal schauen, ob es für alles reicht, aber auf jeden Fall eben das Schöne und die Beast wird hier sicher thematisiert. Darum bleibt am Bau. Der Summer of Love geht noch ein bisschen weiter, eben laut meiner Rechnung bis Mitte Oktober, wenn der Sommer noch so lang bleibt. Und zwischen können wir ja dann vielleicht dann noch ein bisschen Hits in Form von schöne Podcast-Diskussion über Filme sicher noch brauchen. Merci vielmals, lieber Marc. Und das letzte Wort, würde ich sagen, gebührt natürlich dir als gern gehörten und gefeierten Gast.
Dann sage ich doch, stay classy, San Diego.
It's been a hell of a trip.
Sure has.
But after all is said and done, you did get me home and I really appreciate it.
Hey, next time, let's go first class, all right?
God, I hope there isn't a next time.
I know what you mean. I really do.
Okay, that's a wrap.